Der erste Eindruck des neuen Landes auf die gelandeten Seeleute ist ausgezeichnet. Fruchtbare Erde, milde Winde, frisches, trinkbares Wasser, reichliche Früchte, eine freundliche, ungefährliche Bevölkerung. Wer immer in den nächsten Jahren in Brasilien landet, wiederholt die hymnischen Worte Amerigo Vespucci's, der ein Jahr nach Cabral dort eintreffend ausruft: Wenn irgendwo auf Erden das irdische Paradies existiert, so kann es nicht weit von hier gelegen sein. Die Einwohner, die den Entdeckern im Unschuldskleid der Nacktheit in den nächsten Tagen entgegentreten und ihre unbedeckten Körper com tanta innocencia como o rostro mit ebenso viel Unbefangenheit wie ihr Gesicht darbieten, bereiten ihnen freundlichen Empfang. Neugierig und friedlich drängen die Männer heran, aber insbesondere sind es die Frauen, die durch ihre Wohlgebautheit und auch von allen späteren Chronisten dankbar gerühmte, rasche und wahllose Gefälligkeit die Seefahrer die Entbehrungen vieler Wochen vergessen lassen. Zu einer wirklichen Erforschung oder Besetzung des inneren Landes kommt es vorläufig noch nicht. Denn Cabral muss nach Erfüllung seines geheimen Auftrags möglichst rasch an sein offizielles Ziel nach Indien weiter. Am 2. Mai, nach einem Aufenthalt von im ganzen 10 Tagen, steuert er nach Afrika hinüber, nachdem er Gaspar de Lemos Befehl gegeben, mit einem Schiff die Küste nordwärts entlang zu kreuzen und dann mit der Nachricht über das aufgefundene Land und einigen Proben seiner Früchte, Pflanzen und Tiere nach Lissabon zurückzukehren. Die Meldung, dass die Flotte Cabrals dieses neue Land, sei es in Erfüllung geheimen Auftrages, sei es durch bloßen Zufall, erreicht hat, wird im königlichen Palast wohlgefällig, aber ohne richtige Begeisterung aufgenommen. Man meldet sie in offiziellen Briefen an den König von Spanien weiter, um sich den Rechtstitel des Besitzes zu wahren. Jedoch die Mitteilung, dass dies neue Land sem oro nem prata nem nenhuma causa de metal sei, gibt dem Funde zunächst wenig Wert. Portugal hat in den letzten Jahrzehnten so viele Länder entdeckt und einen so gewaltigen Teil des Weltalls in Besitz genommen, dass die Aufnahmefähigkeit des kleinen Landes eigentlich völlig erschöpft ist. Der neue Seeweg nach Indien sichert ihm das Gewürzmonopol und damit allein schon unermesslichen Reichtum. Man weiß in Lissabon, dass in Calicut, in Malakka, die seit Hunderten von Jahren sagenhaft gewordene Pracht an Edelsteinen, kostbaren Stoffen, Porzellan und Spezereien für einen kühnen Zugriff bereit liegt und die Ungeduld, mit einem Ruck diese ganze Welt überlegener Kultur und orientalischer Pracht an sich zu reißen, treibt Portugal zu einer Anspannung des Wagemuts und des Heroismus, wie sie in der Weltgeschichte kaum ihresgleichen hat. Selbst die Lusiaden, dieses Heldengedicht, vermögen kaum dieses Abenteuer, diesen neuen Alexanderzug begreiflich zu machen, den eine Handvoll Menschen unternimmt, um mit einem Dutzend winziger Schiffe gleichzeitig 3 Erdteile und noch dazu den ganzen unbekannten Ozean zu erobern. Denn das kleine, arme Portugal, kaum 200 Jahre erst der arabischen Herrschaft entrungen, besitzt kein bares Geld. Immer wenn er eine Flotte ausrüstet, muss der König im Voraus den Ertrag Wechslern und Händlern verpfänden. Es hat außerdem nicht genug Soldaten, um gleichzeitig die Araber, die Inder, die Malaien, die Afrikaner, die Wilden zu bekriegen und an allen Orten der 3 Erdteile Niederlassungen und Festungen zu errichten. Und doch, wie durch ein Wunder, holt Portugal aus sich alle diese Kräfte heraus. Ritter, Bauern und, wie Kolumbus einmal ärgerlich klagt, sogar Schneider verlassen ihre Häuser, ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Berufe und strömen aus dem ganzen Land zu den Häfen. Und erschreckt sie nicht, dass nach Barros berühmtem Wort der Ozean das häufigste Grab der Portugiesen wird. Denn das Wort Indien hat magische Macht. Der König weiß, ein Schiff, das von diesem Golconda zurückkehrt, zahlt für 10, die verloren gehen. Ein Mann, der die Stürme, die Schiffbrüche, die Kämpfe, die Krankheiten übersteht, ist reich für sich und seine Nachfahren. Nun, da die Tür gesprengt ist zur Schatzkammer der damaligen Welt, will keiner in der pequena casa des Vaterlands zurückbleiben. Und die Einhelligkeit dieses Willens gibt Portugal eine Ekstase der Kraft und des Muts, die für ein Jahrhundert das Unmögliche möglich, das Unwahrscheinliche zur Wahrheit macht. In diesem Tumult der Leidenschaften wird ein so welthistorisches Geschehnis wie die Entdeckung Brasiliens kaum bemerkt. Und nichts ist für die Geringschätzung dieser Tatsache charakteristischer, als dass Camoes in seinem Heldengedicht unter den Tausenden von Zeilen nicht mit einer einzigen der Auffindung oder Existenz Brasiliens überhaupt Erwähnung tut. Die Seeleute Vasco da Gamas haben kostbare Stoffe mitgebracht, Juwelen, Edelsteine und Gewürze und vor allem die Nachricht, dass tausendmal und tausendmal mehr an solcher Beute in den Palästen der Samorins und der Rajas bereitliegt. Wie arm dagegen ist die Beute des Gaspar de Limoges. Ein paar bunte Papageien, einige Proben Holz, ein paar Früchte und die ernüchternde Kunde, dass man den nackten Menschen dort nichts nehmen könnte. Er hat kein Staubkörnchen Gold gebracht, keinen einzigen Edelstein, keine Gewürze, nichts von diesen Kostbarkeiten, von denen eine Handvoll wertvoller ist als ganze Wälder Brasilholz. Schätze, die sich mit ein paar Schwerthieben, ein paar Kanonenschüssen leicht erraffen lassen, während die Baumstämme erst gefällt werden müssen, ehe man sie versägen, verschiffen und dann verkaufen kann. Wenn diese Ilha oder Terra de Santa Cruz Reichtümer enthält, so können es nur potenzielle sein. Reichtümer, die in jahrelanger mühsamer Arbeit der Erde entrungen werden müssen. Aber Portugals König braucht raschen, greifbaren Gewinn, um die Schulden zu zahlen. Erst also Indien, Afrika, die Molukken, den Orient. So wird Brasilien die Cordelia dieses König Lear, die missachtete der drei Schwestern Asien, Afrika und Amerika und doch die einzige, die ihm in der Stunde der Not die Treue halten wird. Es entspricht also nur der harten Logik der Notwendigkeiten, dass sich das von seinen fantastischen Erfolgen berauschte Portugal zunächst kaum um Brasilien kümmert. Der Name dringt nicht ins Volk, er beschäftigt nicht die Fantasie. Die deutschen und italienischen Geographen zeichnen die Linie der Küste als Brasil oder Terra dos Papagaios auf gut Glück in ihre Landkarten ein. Aber die Terra de Santa Cruz, dieses leere grüne Land, hat nichts, um Anziehung auf Seeleute oder Abenteurer zu üben. Doch wenn König Manuel weder Zeit noch Neigung hat, dieses neue Land richtig zu nützen und zu schützen, so ist er doch gleichzeitig nicht gewillt, auch nur einen Fußbreit dieser Erde anderen zu gönnen, weil Brasilien ihm den Seeweg nach Indien schützt und weil vor allem Portugal in seinem Rausch von Glück und Eroberungslust mit seiner kleinen Hand am liebsten die ganze Erde decken möchte.